Guck mal, ich sag dir jetzt immer mein Fach und du darfst raten, welche Note ich hatte, okay? Das ist mein Abschlusszeugnis. Jetzt Deutsch.
3.
4. Okay, Erdkunde.
Jetzt guck mal.
Physik.
4.
Nein, da war ich ja interessiert. Da hatte ich eine 5.
Konnichiwa, ihr süßen Senseis und Senseo-Maschinen. Ich grüße ihn hier bei einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Den Mann, der im Land der aufgehenden Sonne ist, der gerade einen Ninja-Kurs macht, der sich gerade vom Dach abgeseilt hat mit 2 Sushi im Mund. Ich grüße Sensei Özcan Kosa.
Özcan-san, we're big in Japan tonight, big in Japan, frisk fried, lapis and rum. Was geht ab, Alter? Und wie geht's dir, Basti?
Ei, gut. Ich mag immer, wenn die so in japanischen Filmen so reden, was, wenn dann irgendwie der Emperor reinkommt und dann sagt der eine so, ei, ja, so, ei. Mir geht es gut. Das war meine perfekte Imitation von Shogun.
Also, original, also du hast eigentlich perfekt gemacht.
Unfassbar, ne? Ja, das ist wirklich, hier gucken gerade auch 2 Japaner durch die Tür und denken, mein Gott, der ist so gut, das ist ja unglaublich.
Also,
mir geht's gut, ich bin zurück auf deutschem Boden, während du ja Özcan international weiterhin bist, weißt du, man kriegt dich ja gar nicht mehr zu ver-. Du bist wie so eine Folge Carmen Sandiego, kennst du früher noch Carmen Sandiego aus den 90ern?
Nee, so ein Reisesendung oder was?
Nein, das war eine Kinderserie. Wo auf der Welt ist Carmen Sandiego, hieß es, glaube ich, oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr genau den Titel, aber es ging um eine Frau in einem roten Trenchcoat mit einem roten Hut und die war eine Verbrecherin, aber es wurde nicht so richtig klar, was jetzt ihr Verbrechen war. Und dann mussten die Kinder, also es gab dazu eine Buchserie, also es gab eine Fernsehserie dazu und die reiste dann immer durch die Welt und man musste ihr so, dann hat die, gab es auch ein paar Videospiele, dann hat die so Hinweise gestreut, wo Carmen Sandiego jetzt ist. So, hier ist ein großer spitzer Turm aus Metall und hier isst man Baguettes. Wo kann das sein? Natürlich Freiheitsstatue, ist ja klar. Mhm. Und so bist du jetzt. Weißt du, jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, weiß ich Bescheid, Ötze ist wieder an einem neuen Platz. Wo in der Welt ist Özcan Kosa jetzt gerade?
Ich sag's mal so, ich habe gerade Überurlaub. Ich merke gerade selber, ich habe selber keinen Bock mehr. Das ist so zu viel Urlaub, zu viel des Guten. Nee, wirklich, also ich will
Deutschland. Du warst jetzt an 3 verschiedenen Locations. Erst Thailand, dann Türkei und jetzt auch noch Japan.
Ja, ich war ja in Bangkok, dann war ich auf Koh Samui, dann war ich wieder Bangkok, dann bin ich nach Deutschland, dann bin ich nach Samsun zu meiner Mama, dann wieder zurück und jetzt nach Tokio. Morgen fahre ich nach Kyoto, dann Osaka, Fuji und dann wieder Tokio.
Und das alles mit dem Flixbus, also die komplette Strecke von Thailand
komplett
bis nach Samsung, alles Flixbus,
nee,
teilweise mit dem Fahrrad.
Ja, ich mache ja diese Fahrradkorbtour, das ist ja, also wir haben ja in Villingen-Schwenningen sind wir losgefahren und jetzt, also 1,5 Jahre habe ich nach Thailand gebraucht.
Fahrradkorb, also du sitzt vorne im Fahrradkorb.
Ich sehe im Korb, genau.
Deine Frau radelt, du sitzt vorne im Fahrradkorb, wie früher bei der Szene mit Miss Piggy und Kermit in
Kermit der Frosch,
bei den Muppets. Das hat mir sehr gut gefallen. So stell mir das vor, vorne hängen deine kleinen Beinchen und sie fährt dich dann so, einfach bis nach Japan.
Bro, ich muss dir wirklich sagen, also ich war ja oft in Südostasien, also was heißt Südost? Guck mal, wie ich schon rede, als ob ich, Mordok, ich bin ja eben in Thailand.
Südostasien,
aber, ey, Japan ist doch mal eine ganz andere Nummer, Alter. Ey, das ist so, also es ist surreal hier. Es ist, Bro, es ist erstmal extrem sauber. Es ist alles sauber. Es ist wirklich die Straßen, die Autos sehen aus, als würden die als Neuwagen gerade rauskommen. Jedes Auto, was hier auf der Straße fährt, sieht aus, als wäre es ein Neuwagen. Komplett poliert, sauber, perfekt. Die halten sich alle an Straßenregeln. Du gehst hier nicht über Rot. Die Autos halten sich an Geschwindigkeiten. Es ist alles geregelt, gemacht, getan. Wirklich so viel Struktur. Auf der einen Seite richtig cool, aber auf der anderen Seite ist es freaky. Aber mir sind so viele Sachen... Hey, ich bin erst 2 Tage hier. Ey, mir sind so krasse Sachen passiert, Alter. Wenn ich dir die erzähle, du wirst denken, das ist dein Ernst. Bro, Alter. Ey, gestern erstmal, ich wollte zum Friseur. Dann laufe ich
in
hier
Japan.
In Japan, genau. dann haben die erstmal meine Hauswahl gesehen, haben gesagt, hey, sorry, an sowas trauen wir uns nicht ran.
Wir sind gut, aber so gut sind wir nicht.
Ja, so gut sind wir nicht. Dann haben die beim Haarkongress hier in Japan angerufen,
Haarkongress, japanische Haarkongress, natürlich.
Die haben so Bilder geschickt und so, was sollen wir machen? Dann saßen da 200 Friseure zusammen und haben dann spekuliert und dann haben die irgendwann gesagt, scheiß drauf und so, schneid die nicht. Aber jetzt auf jeden Fall, hier ist ja gerade sehr heiß. Also es ist August, es ist wirklich extrem schwül. Gestern war auch so sehr, es war sehr bewölkt, fast keine Sonne, drückende Hitze. Und ich laufe gerade so zum Friseur und dann laufe ich an so einem Restaurant vorbei, da war eine Riesenschlange. Also was heißt Restaurant? Eher so ein ganz kleiner Laden, wo die halt so eine Suppe verkaufen, so eine spezielle Suppe, Ramen, weiß ich nicht. Extrem alles Locals, die da anstehen. Und dann, Bro, auf einmal höre ich nur und so ein Typ kippt einfach um. Vielleicht Ende 40, Anfang 50 und ist einfach nach hinten gekippt. Jetzt standen die dort, 15 Leute neben dem, dann noch so ein älterer Japaner, so in Security-Klamotten. Weißt du, die sehen aus wie so Polizisten, haben alle so Stäbe, die auch zum Beispiel die Typen am Flughafen haben.
Aber was heißt umgekippt? Also der ist ohnmächtig geworden.
Der ist ohnmächtig geworden, halt. Der ist einfach umgekippt. Hinter ihm war noch so
ein Japaner.
Genau, ein Japaner. So diese Baustellenabsperrungen. Kennst du diese Kegel?
Rot-weißen Bänder?
Diese Kegel. Gott sei Dank, weil der ist auf diesen Kegel, weil nebendran am Gebäude war eine Baustelle und dieser Kegel hat den irgendwie abgefedert noch. Weißt du, so, dass er nicht direkt auf den Kopf aufgeschlagen ist. Jetzt liegt er da.
Okay.
Jetzt stehen die zu zehnt um den herum und keiner fasst den Typen an. Der liegt einfach da, Alter. Und alle gucken sich so an. Dann auch dieser Security-Typ.
Ist ja wie bei einem modernen Vogue-Friseur. Da wirst du erst gefragt, ob du angefasst werden darfst.
Genau.
Bevor sie dir die Haare schneiden. So war das.
Und ich stand so dort und dann habe ich gemeint, ich so, hello, are you okay? Weißt du, ich hab's schon so kurz den Michael Jackson, ich so, any, are you okay? Weißt du?
Mhm.
Und dann haben die Japaner
um mich herum gesagt, Wiederbelebung eingeleitet. Also,
nein. Keiner hat was gemacht. Und dann habe ich irgendwann halt so die Leute angeguckt, weil die eine Frau hat ein Telefon gezückt, da habe ich gesagt, okay, habe ich mir gedacht, gut, die ruft jetzt einen Notarzt, aber warum checkt denn keiner, ob der jetzt noch Puls hat? Weißt du, vielleicht muss man eine Herzdruckmassage machen oder so. Und dann habe ich irgendwann zu denen gesagt, ich so, hey, check his Puls, Pulse habe ich, glaube ich, gesagt oder so, weil mir ist es in dem, his heart rate. Und die haben mich alle so angeguckt. Ich so, check someone, weil ich wollte jetzt den nicht anfassen, weil die haben mir übel Regeln, Alter. So im Aufzug darfst du nicht reden, du musst deine Stäbchen so auf den Teller. Dann habe ich mir gedacht, wenn einer ohnmächtig wird und du den anfässt, dann kommst du ins Gefängnis. Weiß ich ja nicht, Alter, ob hier irgendwas ist. Und die haben alle so den Kopf geschüttelt, bis der Typ irgendwann dann so die Augen wieder aufgemacht hat und alle dann so, ah, oh. Und dann war die Sache gegessen.
Und der ist einfach random ohnmächtig geworden, auf den Pylon gefallen, und dann hat ihn keiner angefasst, dann hast du versucht auf Englisch den Japanern zu erklären, dass man mal seinen Puls fühlen sollte.
Genau.
Wobei du natürlich theoretisch auch selber den Puls hättest fühlen können.
Ja, Bro, aber das habe ich ja gemeint.
Wir haben letzte Folge noch. Weißt du, der Witz ist, wir haben letzte Folge noch über Notfallsituationen und stabile Seitenlage und dann fällt einer vor dir auf den Pylon?
Vor mir, ja, aber ich habe, deswegen meine ich ja, Bro, weil ich wusste nicht, diese eine Frau, die da stand mit dem Telefon, die war ja ganz nah an dem dran, also aber stand und ich habe gedacht, vielleicht seine Frau, vielleicht hat
du
der Zucker
oder... Du wusstest
jetzt
nicht, ob da ein Angehöriger bei ist oder so.
Ja, und ob man das darf, weißt du, ob das dann, keine Ahnung, wenn ich den dann bewege, ob die dann sagen, hey, das darf man hier in Japan nicht. Wusste ich ja nicht, Alter. Also ich wusste wirklich nicht, wie ich mich verhalten soll in dem Moment. Weil das ist, hier, es gibt schon so manche Regelungen. Klar, über Trinkgeld und so hatten wir ja mal geredet. Aber es sind so bei manchen Sachen bin ich überfordert, ehrlich gesagt. Hm. Und dann, gut, Haare auch nicht geschnitten, weil ich keinen Termin bekommen habe gestern, ehrlich gesagt. Dann bin ich wieder ins Hotel, habe ich hier rumgechillt. Keine Ahnung.
Das hatte kein Nachspiel, das Ganze. Du
es hatte kein Nachspiel, ja, ich bin
dann weitergegangen. Ist er dann einfach aufgestanden und hat gesagt...
die haben dann alle gemacht. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, ich will jetzt hier auch nicht rumgaffen, weißt du? Also ich wollte jetzt nicht so drumherum stehen und als Gaffer so, was passiert jetzt noch?
Erstmal ein Livestream. Livestream auf Twitch. Ja, ich habe hier gerade einen getroffen, der ist ohnmächtig geworden.
Ja. Hi Leute, ich bin gerade hier in Tokio. Hey, ist jemand umgefallen? Und dann fange ich an noch zu weinen. Kennst du Leute, die auf Insta dann weinen?
Dann so, mhm,
ja, ich mag das gerne, wenn die noch so eine Kammer. Ich habe letztens ein Video gesehen von einer, die wurde, also da, man sieht nur sie, gut ausgeleuchtet, mit verlaufendem Kajal, weinend, als wenn sie wirklich gerade, also wirklich, schlimmer weinen habe ich selten jemanden sehen. Und dann so eine Texteinblendung, wenn er dir nach 5 Jahren, wo er behauptet hat, dass du seine Traumfrau bist, von einem auf den anderen Tag sagt, dass er sich in jemand anderen verliebt hat. Ich frage, also das ist schlimm, ne? Ich habe Mitleid mit der Frau grundsätzlich.
Ja, aber,
ich check einfach nicht, wie man dann sagt, ey, weißt du was? Der Typ hat mich verlassen. Lass mal Kamera aufbauen, ausleuchten. Ich mache mir noch mal ein bisschen Kajal unter das Auge und dann gebe ich aber Vollgas. Ich gebe alles. Ich gebe Titanic-Untergang. Das ist so eine ganz seltsame Welt, in der so Social-Media-Leute mittlerweile leben, wo man so denkt, man muss nicht alles teilen. Und man muss auch, also es wirkt ja auch nicht authentisch. Also ist ja einfach nicht, also wer kommt auf die Idee, sich selber beim Heulen zu filmen, um damit zu beweisen, dass der Typ, der nach 5 Jahren gesagt hat, ey, auf dich habe ich aber keinen Bock mehr, vielleicht recht hatte. Weißt du, weil es einfach total irre rüberkommt, wenn man das so macht.
Ich bin voll bei dir. Ich würde auch nicht so diesen, dass man da weint. Also dieser Prozess, weißt du, dein Partner trennt sich und du sitzt da, heulst und so wie du sagst, hast dein Handy in der Hand, weil du gerade die WhatsApp-Nachricht gelesen hast. Und dann sagst du noch so, okay, ich weine jetzt noch.
Jetzt der Moment. Jetzt muss ich mich noch. Ja, also weinen ist ja nicht mal eine individuelle Entscheidung, wenn eine Situation emotional überfordernd ist. Weinen manche Menschen werden still, manche Menschen machen gar nichts, also zeigen keine Emotionen. Das ist alles legitim. Aber dieses, ich baue jetzt eine Kamera auf mit Lightning, also mit Licht, also mit so einem Licht Ringaufsatzding und filme mich selber beim Heulen und poste das. Das ist mir einfach, ich check's nicht. Also, aber das ist eine andere Welt, so in der solche Leute operieren. Das ist irgendwie ein anderes Denken. Ich war letzte Woche noch, ich war ja auf den Seychellen im Urlaub, war mega schön. Und das letzte Hotel, das wir hatten, war so, wir hatten 3 Hotels. Oder einmal Fancy Schmancy, dann mitten im Urwald, dieses offene Ding, von dem ich dir erzählt habe, wo wir wirklich, also wirklich bei ohne Tür, ohne Fenster, ohne hammergeil. Der schönste Sternenhimmel, den ich in meinem ganzen Leben hier gesehen habe, weil wir waren halt auf einem Berg, auf den Seychellen, es gab kein künstliches Licht um uns herum und einfach, du konntest die Milchstraße sehen, du konntest, die Sterne waren so leuchtend, wie ich das noch nie gesehen habe. Ist das
3,5 oder 1,5?
Das ist eine 7er Blende, ich weiß nicht, was die Frage
heißt. Nein, bei der Milchstraße ist es 1,5% Fett oder 3,5%?
Oh mein Gott. Das kondensiert mich, genau das, was aus deinem Loch rauskommt. Jedenfalls, also die Milchstraße kannst du auch in Deutschland sehen. Nicht, dass jetzt wieder Leute, gibt ja immer Leute, die jede Woche irgendwie direkt mit dem Schwanz aufs Tablet schlagen müssen, wenn ich auch nur einen Satz gesagt habe. Man kann in sternenklaren Nächten die auch hier in Deutschland sehen, aber auf einer Insel mit wenig künstlichem Licht, so ein riesiger Horizont, der über dir ist oder ein riesiger Sternenhimmel, das war schon, und ich habe, glaube ich, wir haben in der Nacht da gelegen und ich habe 15, 20 Sternschnuppen gesehen.
Hast du geweint?
Und das war wirklich schön. Ich habe geweint, ich habe da eine Kamera aufgebaut und dann habe ich so ganz, da habe ich gesagt, so, seit 6 Jahren mache ich mit ihm Podcast, habe ich so dazu geschrieben, seit 6 Jahren, aber er merkt nicht, dass ich ihn liebe.
Geil.
Also er ist mit anderen, er geht fremd, er macht Sachen mit Kristall und er macht Sachen mit Ozan Yaran und so.
Ja.
Aber die Leute haben nicht gewusst, von wem ich spreche. Ne? Und dann habe ich so ein bisschen geweint auch. Und
das ist gut.
Es war ein emotionaler Moment für mich.
Aber es ist die Wahrheit.
Es ist die Wahrheit, ja. Du wirst die subtilen Signale meiner Liebe einfach nie verstehen. Verstehst du?
Du hättest mich
als ich mich damals komplett mit Maggi-Würze eingerieben habe und nackt in deinem Garten gelegen hat. Du hast nicht verstanden, dass ich bumsen will. Es war für mich auch traurig.
Ich merke auch, dass sich das wirklich mitnimmt, dass du dir jetzt auch 3 Aquarien gekauft hast deswegen. Also das ist so Midlife-Crisis. Digga, was für ein Shitstorm hast du denn bekommen? Ich bin auf Spotify, hab die Kommentare gelesen.
Aquarien,
die haben dich richtig gefickt.
Also dieser Podcast ist eigentlich existiert nur noch, aus Leuten, die mich hassen und jede Woche einschalten, um alles, was ich sage und alles, was ich tue, zu kritisieren. Und weißt du, was das Geile ist? Ich krieg Geld dafür. Richtig viel. Es ist mir scheißegal, was die schreiben. Es ist einfach so lustig. Ich lebe bei jedem einzigen, also ich krieg Geld, du bekommst keins. Ich wollte dir das nicht sagen bis zu dieser Folge. Aber ich finde es so geil, wenn Leute in einer Runde schreiben, ich kann es kaum noch ertragen, es zu hören. Ja, dann hör's doch nicht. Also es ist ja völlig egal. Es ist ja nicht so, dass jetzt ich mir einen Haken ins Heft mache, weil du es dir angehört hast.
Aber ich glaube, das ist halt so eine Bindung, die die dann haben. Weißt du, kennst du das, wie wenn du mit jemandem Schluss machst und dann trotzdem nochmal anrufst?
Toxische Beziehung, ne, die dann noch so weitergeht, wo man so nachts sagen, noch aufs Handy guckt, ob sie vielleicht doch geschrieben hat.
Du hast jetzt 3 Aquarien gekauft, aber vielleicht lieben die mich so sehr und dich so hassen, dass die es trotzdem...
Weißt du, was geil ist, dass manche geschrieben haben, dass wir ja totale Spackos sind, weil wir nicht gecheckt haben, dass so Podcasts wie Baywatch oder auch Gemischtes Hack weiter Folgen machen. Weißt du, was der Unterschied zu denen ist, was wir machen? Verstehst du?
Was denn?
Was ist der Unterschied? Wir machen das hier ehrenamtlich, Bruder. Hier gibt's keinen Cent für die Sonderfolgen.
Aber du hast
ist nicht so hier noch eine Rolex oder so. Ja, für die sonstigen Folgen krieg ich Geld, aber doch für die Sommerfolgen hier nicht.
Ja, das aber
hier
das mache
ich
nur,
weil ich deine Stimme vermisse und weil immer, wenn ich mich untenrum anfasse und ich dich nicht höre, es irgendwie nicht steif wird.
Ja, du hättest mich aber gestern fast verloren, das weißt du.
Ich hätte dich verloren. Ich kann mich nicht verlieren.
Ja, gib mal ein. Kannst du gerade ins Internet?
Was ist denn jetzt wieder? Was hat dich denn jetzt wieder gebissen?
Gib mal ein Tokio und dann Erdbeben.
Es gab doch keinen. Gab es schon wieder Erdbeben?
Ja, es gab hier gestern Nacht ein Erdbeben, Alter.
Ja, aber das ist doch in Tokio schon, da wacht doch schon keiner mehr auf, so viel Erdbeben, wie es in Japan gibt.
Bro, oder? Alter, ich habe mir frontal ins Gesicht geschissen, Alter, vor Angst. Weißt du das? Weißt du, wie krass das war, Alter?
5,9. Ja, 5,9 ist schon. Das haben wir, meine Frau wurde ja letztens von 7,7 getroffen, Kolumbien, das war ziemlich schlimm.
Ja, 7,7 ist ja, das ist ja geisteskrank, aber 5,9, also ich sag's mal so, ich hab noch nie ein Erdbeben also richtig erlebt und ich lag im Bett, Alter, meine Frau hat schon gepennt und ich lieg jetzt im Bett, okay?
Gerade so ein bisschen, und hab mein bisschen Handy am Surfen, auf. So auf OnlyFans und so?
Nein, ich habe jetzt mein Handy auf Flugmodus gehabt, weil ich habe mir in Deutschland auf Netflix, habe ich mir Hobbit runtergeladen, die 3 Teile, und habe im Flugzeug damit angefangen, aber wenn du hier normales Internet anhast, dann ist dieses Video, in Japan ist das nicht verfügbar. Da gibt's andere Filme, die du hier dann angucken kannst auf Netflix. Auf jeden Fall hatte ich meins auf Flugmodus und habe nebenher noch so hier nachts, ja, so ab und zu im Hotelzimmer meine E-Zigarette gezogen, okay? Und auf einmal, Alter, um 2 Uhr nachts, macht's auf einmal so, auf dem Handy jetzt von meiner Frau, weil ich habe ja Flugmodus, so. Und ich so, scheiße, Alter, Feueralarm, ich bin gefickt, 20.000 Euro Strafe. Ich hab gedacht, Moruk, wenn dir das ganze Hotel hier leer räumen müssen, wegen mir, ich Vollidiot. Also wirklich, das war mein erster Geistesblitz. Und auf einmal höre ich aus dem Handy, Earthquake, Danger, Earthquake. Und ich so, was? Meine Frau ist aufgewacht. Digga, dann auf einmal im Hotel geht's los. Auch ein Alarm. Und dann fängt's an zu rütteln. Basti, ich hab mir vorwärts, rückwärts, seitwärts richtig in die Hosen geschissen, Alter. Also das Hotel ist ja erdbebensicher, aber jetzt kommt der Hammer, Alter. Ich zitter am ganzen Körper.
Auch nur bis zu einer gewissen Stärke, ne? Also.
Ja, aber jetzt warte mal. Ich sag zu ihr, ey, wir müssen jetzt hier raus. Also ich habe eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, angeblich. Ich sag zu ihr, ey, wir müssen jetzt hier raus, weil in der Türkei, wenn Erdbeben ist, du musst
aber
aus dem
Gebäude. Aber was für ein Hotel ist das, also ein Hochhaushotel oder was ist?
Genau, ein Hochhaushotel. Ich war im 34. Stock. Jetzt kommt der Hammer. Wir rennen auf dem Flur, auf einmal eine amerikanische Familie, die Mutter, 2 Söhne und die Tochter. Die Söhne auch so, keine Ahnung, 19, 20 und die Tochter vielleicht 15 und die Mama war so 48, 49 und die auch voll in Panik, wir in Panik, aber kein anderer ist aus seinem Zimmer raus. Und auf einmal, wir so, hey, wo ist die Treppe? Wir laufen, weil Aufzüge sind wir nicht hingegangen, wir laufen hier durch den Flur, hier gibt's keine Ahnung, 30 Zimmer pro Flur und auf einmal kam eine Durchsage, Attention, wie war das nochmal? Attention, in 30 seconds, there will be a massive earthquake happening, bla bla bla. Attention in 30 seconds. Und ich dachte, warte mal, wenn das jetzt das Vorbeben war und das hat richtig gewackelt, Alter. Digga, ich habe so Panik bekommen. Wie,
also die haben so gesehen, das nächste Beben angekündigt.
Genau, weil es gibt P-Wellen und es gibt S-Wellen. Vorbeben, und es gibt so. R-Wellen und S-Wellen. Und in Japan, ich weiß es nicht, irgendwelche so kleine Wellen. Und wenn die erkannt werden, gehen überall die Alarme los. Und das sind so die Anzeichen für das große Beben, was dann wirklich kommt. Und dann, als diese Durchsage dann kam im Hotel, ey, Alter, wir haben so Panik. Ich so, okay, wir haben jetzt 30 Sekunden, um ins Treppenhaus zu kommen, weil ich wollte nicht auf dem Flur sein. Und dann haben wir irgendwelche Türen aufgemacht, Alter, auf denen stand Private. Dann bin ich rein, hat so ein Typ einen anderen weggeflext. Dann bin ich, nein, ich weiß, aber dann haben wir irgendwann das Treppenhaus gefunden. Und vom 34. Stock, Alter, Basti, Muskelkater des Todes. Ich kann nicht mehr. Es kam dann kein Beben mehr. Das war schon das Beben.
Ah,
aber
okay,
wir sind, also wir haben erstmal 8 Minuten gebraucht, bis wir unten waren. Und jetzt waren wir die einzigen aus dem Hotel, die runtergegangen sind. Alle anderen, Digga, wir kommen unten an, also voll so, in ja, Panik, richtig
schön. Ab 7, da stehe ich doch nicht auf, ey.
Und dann stand der Mitarbeiter, so ein Japaner, so ein älterer, der war vielleicht 65, saß unten am Tisch und hat auf dem Computer Filme angeguckt. So, die hat's alle nicht gejuckt, Alter. Und dann sind wir so an Hoteleingang Rezeption, weil wir sind am Gebäude hinten rausgekommen durch diese Nottreppe. Und dann, wir stehen halt alle da im Pyjama, weißt du, Unterwäsche und so. Und dann haben die gemeint so, are you okay? Und wir so, yeah, the earthquake. Und die so, ah, yeah, the earthquake, yeah, don't worry, okay, no, no stress. Und wir waren so, Digga, was für no stress. Und ich noch nebenher auf Gemini gecheckt, wie man sich verhalten muss. Und der hat halt gesagt, bleiben Sie auf jeden Fall auf dem Zimmer. Nicht runtergehen, das ist das Gefährlichste, was man machen kann. Ich habe alles falsch gemacht. Aber ich kann dir eins sagen, es war angsteinflößend. Ich habe richtig Schiss gehabt. Ich habe mir in die Hosen geschissen, Alter.
Ja, das ist, also, es gibt ja, die Videos aus Kolumbien haben wir uns natürlich angeschaut, weil Teile der Familie meiner Frau das auch aktiv miterlebt haben, da die Erdbeben. Und wenn du das dann mal siehst, es gibt ja kaum was, also da wird dir die Kraft, ähnlich wie bei einem Tsunami, die Kraft der Natur mal umfassend bewusst, was das bedeutet. Weißt du,
Medellin?
Das
Beben war in Medellin, oder?
Nee, das Beben war nicht in Medellin, sondern Chupito oder so ähnlich. Chupito.
Okay.
Ungefähr 200 Kilometer nördlich von der Heimatstadt meiner Frau, wo man es aber auch gespürt hat, deutlich.
Krass.
Also er hat alles, aber in Chupito sind halt ganze Häuser zusammengebrochen in Chupito. Ne? Es gibt mehrere Dutzend oder 100 Tote. Venezuela war ja auch vor kurzem ein großes Beben, aber du siehst halt die Bilder davon und dann wird dir erstmal klar, wie groß diese Kraft ist, die da entfesselt wird. Es gibt ja nichts, was dem widerstehen kann in dem Moment. Du kannst einfach nur auf die offene Straße laufen, versuchen nicht irgendwie unter einem Gebäude oder irgendwas, was zusammenbricht, zu stehen. Das ist deine einzige Chance in dem Moment, ne? Und ich bin jetzt auf den Seychellen einmal im Wasser von einer Welle wirklich vor den Füßen geballert worden. Die war vielleicht 3 Meter hoch, also war so ein Kopf höher, ein bisschen Meter höher als ich. Und ich dachte, ich kann da einfach so stehen bleiben und so halb reintauchen. Und die hat mich halt einfach, eine 3-Meter-Welle hat mich einfach weggeworfen, als wäre ich nichts, also gar nichts, so, ne? Einfach so, pff, und ich habe mir richtig wehgetan.
Mhm.
Und dann musst du dir mal vorstellen, was passiert, wenn eine 10-Meter- oder 15-Meter-Welle von einem Tsunami kommt, was ja da zum Beispiel in Thailand passiert ist, wo du warst. Das einfach niemand, weil dann Leute auch sagen, ja, man kann sich ja festhalten, an der Palme festhalten oder so. Du hältst dich gar nicht fest. Mit nichts.
Scheiß.
Das ist wie bei einem Autounfall. Du kannst dich nicht festhalten. Und bei einem Erdbeben, die Kräfte, die da entfesselt werden, sind halt unfassbar. Ne?
Ja,
das ist schon wirklich heftig.
In der Türkei gab es ja ein Erdbeben, Alter, sind ja über 50.000 Menschen gestorben.
Auch also, wegen dieser, sagen wir mal, faulen Bauverträge, die da teilweise gemacht wurden. Ne?
Ja,
da nicht auf Sicherheitsregeln. Japaner bauen ja ganz bewusst in Richtung Erdbebensicherheit, weil die ja auf einer der glaube ich, größten tektonischen Plattengrenzen liegen. Und Erdbeben in Japan, zwar 5,7 jetzt nicht, aber kleinere Erdbeben fast Tagesordnung sind. Ne?
Ja, das ist schon krass. Das ist das erdbebensicherste Land. Aber so wurde, wie du sagst, ich habe jetzt gerade geguckt in Kolumbien, auch schrecklich, Alter, 300 Menschen, aber halt in der Türkei ist ja zum Beispiel die Stadt Hatay.
50.000?
Ja, 56.000 ist ja die offizielle Angabe, aber Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch höher.
Das ist hart.
Das ist richtig hart. Also die Stadt Hatay ist zum Beispiel, die gibt's nicht mehr. Muss man vorstellen. Also in den 70er Jahren ist es auch mit der Stadt Erzincan passiert. Also da gab es so ein starkes Erdbeben. Die ganze Stadt war so zerstört, dass sie die Stadt woanders gebaut haben wieder. Neu aufgebaut haben.
Krass. Das
so, so krass.
Das ist auf jeden Fall krass.
Ja, ist schon schrecklich. Also so Naturgewalten ist so das, wovor ich auch richtig Schiss hab. So,
da möchte ich was empfehlen, wenn man, weil das hat mir gestern mein Freund Vini gezeigt, es gibt ja jetzt unglaublich viele KI-Inhalte und auch unglaublich viel Schrott, aber es gibt gerade einen Channel, der heißt Chloe vs. History. Und da siehst du eine Frau, fotorealistisch, also du würdest, wenn die jetzt in Bewegung siehst, kannst du eigentlich nicht mehr feststellen, dass die nicht echt ist. Und die berichtet, also sie wird so gesehen als Zeitreisende vorgestellt. Okay. Und die berichtet dann als Zeitreisende aus verschiedenen Epochen, aus der Dinosaurierzeit, aus dem Untergang der Titanic. Und das ist so geil gemacht. Also sie filmt sich selbst, es sieht halt aus wie ein Selfie-Video. Und dann erzählt sie halt, ich bin heute hier, 1912, am Bugdeck der Titanic, hier ist meine Karte, ich gehe jetzt mal auf mein Zimmer essen und so, und dann läuft sie halt durch die Flure der Titanic und du siehst diesen großen Treppensaal, den man, ne, auch im Film sieht und so, den es ja wirklich gegeben hat. Und das ist erstens so fotorealistisch, dass du, wenn du dich mit KI nicht auskennst, nicht mal mehr merkst. Natürlich ist es ja logisch, dass es nicht echt ist, weil niemand wird die Titanic dafür komplett nachgebaut haben. Aber das ist so geil, weil dass dir die, also gefühlt, die geben sich große Mühe, das historisch akkurat zu machen, behaupten zumindest die Leute, die das erstellen. Stell mal vor, du sitzt im Geschichtsunterricht in der Schule und guckst dir so ein Video an und liest krass. Eben nicht irgendwelche Bücher darüber. Sie ist dann bei den Azteken, sie ist im Zweiten Weltkrieg auch einmal. Und das ist echt krass. Also es ist wirklich gut gemacht. Und so dieses Erleben von Geschichte, Erleben von dem, was passiert ist, ist schon cool. Also richtig, richtig gut. Würde ich wirklich empfehlen. Chloe vs. History, ganz, ganz toller Channel. Und wo wir eben über hier Leute, die vor der Kamera heulen, da wollte ich ja eigentlich von den Hotels weg, weil ich sagte, wir waren in Fancy-Schmancy-Hotels und in ganz, ganz normalen Bed-and-Breakfast-Hotels. Und in dem einen Hotel, in dem wir waren, das fancy war, da waren natürlich auch Influencer, weil Seychellen sind weltbekannt für diese Strände etc. Und ich habe so absurde Influencer-Sachen in diesem Urlaub gesehen. Zum Beispiel waren wir an einem der schönsten Strände der Welt. Mhm. Bitte?
Wie
Petit Anse. Ich erklär's dir. Wir waren am Petit Anse zum Beispiel. Und dann kam Petit Anse ist ein gar nicht so Petit, ich heiße ja klein, ist aber gar nicht so klein der Strand. Da sind sehr hohe blaue Wellen, azurblaues Wasser, diese riesigen weißen Granitfelsen, Palmen, also so wie man sich wirklich Paradies vorstellt.
Okay.
Da gibt's eine kleine Bar, das ist die Back to the Roots Bar. Da sind wirklich so zwei, ja, Jungs mit Rasta und die verkaufen dir frische Kokosnüsse und so, sind super nett. Man kann mit denen quatschen, kann mit denen Fotos machen. Die schleppen das da einen Berghang hoch, damit man da was zu essen und zu trinken hat. Total nett. Und die haben auch so kleine...
Ich glaube, ja, die haben große.
So aus, die haben aus Palmen, bitte, die haben aus Palmen... palmengebaute Hütchen da am Strand. Also so ganz kleine, einfach nur, wo du dich so reinlegen kannst, um ein bisschen Schatten zu haben. Und dann sagen die, wenn du dich da reinlegen willst, kaufen uns eine Kokosnuss ab, ist cool. Und neben uns war ein Pärchen aus dem, ich würde sagen, arabischen Raum. Und sie war Influencerin. Eindeutig. Und dann baute sie in diesem kleinen Verschlag, das wirklich nur so ein, wie so eine kleine Kuppel aus ein paar Palmwedeln ist, baute die dann ihre Kamera aus, und zwar zwei Kameras, und fing an, ihre Schminksache zu präsentieren, sowas mit den Fingern so klick, klick, klick auf der Packung und so, und im Hintergrund halt dann die Wellen des Ozeans. Er saß komplett gelangweilt, zwei Stunden still neben ihr und guckte aufs Meer, während sie halt einfach sich geschminkt hat, abgeschminkt hat. Und du sitzt da so neben und denkst so, Alter, du bist an einem der schönsten Orte der ganzen Welt. Das ist wirklich das Paradies. Schöner geht's nicht mehr. Das ist wirklich das, was sich Leute vorstellen, wenn sie so, weißt du, das klassische karibische, den Traumstrand sehen wollen. So sieht das da aus.
Ja.
Und die hatte nichts anderes zu tun, als dort ihre verschiedenen Lippenstifte auszupacken und zu präsentieren. Ich weiß, es ist ein Job. Sie verdient damit das Geld, da überhaupt hinzufahren. Aber es ist trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, es ist irgendwie traurig. Weil die haben nichts davon, dann war sie fertig, sie haben eingepackt, sind gegangen. Sie haben nichts davon angeguckt, sie haben nichts davon genossen, sie sind auch nicht schwimmen gegangen oder so. Und dann im Hotel, einen Tag später, wir sitzen mal Frühstück, neben uns am Tisch sitzt ein Pärchen, Inder sehr wahrscheinlich, also sah sehr indisch aus, oder Pakistanis, kann auch sein. Und sie hatte während des Essens, also sie hat sich zumindest aus Höflichkeit bewusst in eine Ecke des Gesetzes des Speisesaals, hat sie eine Kamera aufgebaut, neben dem Tisch, und hat einfach gefilmt, während sie gefrühstückt haben. Und hat dann auch immer die Frühstückssachen in diese Kamera gehalten. Und er war absolut abgepisst davon. Er fand es gar nicht geil.
Hat die so einen Twitch-Stream gemacht?
Ich weiß nicht, ob es live war. Ich glaube, die zeichnete eher auf. Also das war so eine Osmo, DJ Osmo-Kamera. Mhm. Ich glaube, die veröffentlicht das nachträglich. Ich glaube nicht, dass sie das gestreamt hat. Aber es war wirklich so, wer baut denn beim Frühstück in einem wirklich schönen Hotel eine Kamera neben seinem Tisch auf? Warum macht, also ich weiß, es ist ein Job, ich weiß, es gibt Leute, die das als Arbeit werten, die davon leben, aber ich würde im Boden versinken. Ich fände es so unangenehm. Natürlich kann man mal ein Video machen, man kann es auch mal ins Internet stellen, aber doch nicht, die hat 2 Stunden ihr Frühstück oder 1,5 Stunden ihr Frühstück mitgefilmt. Und der Typ saß da und du saß in seinen Augen dieses so, Alter, was mache ich denn hier? Also wie fürchterlich.
Ja, manche machen ja genau deswegen halt den Urlaub. Um halt, ja, die planen dann halt den gesamten Urlaub und sagen, hey, hier poste ich das, da poste ich diesen Artikel, hier mache ich Werbung dafür. Und die besprechen das ja auch mit diesen Kooperationsfirmen. Dass sie dann zum Beispiel sagen, hey, ich werde das und das, diese, keine Ahnung, Schminke von euch, da gehe ich auf diese Schellen an den Strand, ich habe mir das so und so überlegt. Und ich will aber dafür, dass ihr, ich will das Geld haben, weil ich werde dann dahin reisen, dann kriegen die das. Also gibt's auch so Kooperationen, die das machen.
Es ist für mich von außen, vielleicht weil ich auch eine andere Generation bin, ich bin mit diesem sich die ganze Zeit streamen und filmen auch nicht aufgewachsen. Natürlich kann man den Leuten da irgendwie aus seinem Leben berichten, ist alles cool, aber beim Frühstück, weißt du, du hast irgendwie, sitzt im Hotel und willst in Ruhe frühstücken und filmst dich dann einfach 1,5 Stunden und es passiert ja auch nichts. Weißt du, die haben halt einfach gegessen. Also es gibt irgendjemanden, der sich zu Hause hinsetzt und guckt der Ollen dabei zu, wie die ihr Brot schmiert. Das ist mir einfach komplett unerklärlich.
Ich hatte heute einen ganz anderen Gedanken. Also aber auch auf dieses Thema bezogen. Mir ist heute durch den Kopf gegangen, dass, stell dir mal vor, wie viele, also ich fange mal andersrum an. Ich habe mir so gedacht, ey, warum, okay, ich sag dir, wo das passiert ist, weil heute habe ich einen Termin gehabt beim Friseur. Ich hatte ja gestern keinen Termin bekommen und heute hatte ich einen Termin.
Die Friseurgeschichte zieht sich durch, auf jeden Fall.
Genau. Und ich saß beim Friseur auf dem Stuhl und das war so ein Barbershop und die hatten so eine Barttrimmermaschine, also so eine manuelle. Kennst du das, wo man immer die Hand zusammendrücken muss, damit die halt rasiert, so gesehen, so ein Bartschneider, so ein Trimmer. Weißt du, wie ich meine? Damit kannst du es auf 1 Millimeter rasieren.
Ja, klar.
Diese alten Dinger. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, Mann. Und da stand auch Bartschneidemaschine, also auf Deutsch. Das war, keine Ahnung, Alter, wann das produziert worden ist. Da habe ich mir gedacht, ah, krass, guck mal, deutsche Ingenieurskunst aus der und der Zeit. Mm. Oh, wie krass die, wie viel Erfindungen früher die Menschen gemacht haben. Also in diese Richtung. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, warum? Weil Deutschland war ja immer bekannt dafür, oder Deutschland war ja ein Land, was immer so für Innovation, Erfindungen, Qualität stand, schon immer. Made in Germany war ja eine Marke. Und ich habe so Gedankensprünge gehabt. Und auf der anderen Seite, da habe ich mir auf einmal gedacht, warte mal, früher wollte man einen Beruf ausüben, weil dieser Beruf eine extreme gesellschaftliche Akzeptanz auch hatte. Zum Beispiel Ingenieur oder Arzt oder wenn man irgendwo in der Forschung war, etc. pp. Und was glaubst du, wie viele Talente oder Menschen mit total innovativen Ideen, Fähigkeiten daran verloren gegangen sind? Weil wenn du heutzutage Kids fragst, was sie werden wollen, sagen alle Influencer. Hä? Alle wollen Streamer, Twitcher, Influencer werden. Und was glaubst du, wie viel Potenzial die eigentlich hätten, würden die den regulären Weg gehen. Und weißt du, vielleicht ist das jemand, der eine unglaubliche wissenschaftliche Entdeckung machen würde in der Forschung oder in der Medizin, aber weil er sich dann halt irgendwo die Kamera aufstellt und sagt, hi Leute, ich bin hier gerade auf Kuba, wir sind am Strand, voll geil. Verstehst du, was das eigentlich mit unserer Gesellschaft gemacht hat? Ich weiß nicht, ob der Gedanke richtig ist, aber das war so ein Gedankensprung, den ich heute hatte. Und jetzt, wo du mir das gerade so erzählst, ist mir das wieder eingefallen. Aber weißt du, wie ich meine? So, manche Leute haben ja nicht die Möglichkeit, irgendeinen Job zu machen. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo in einem Slum aufwächst oder so, da gibt's ja auch Menschen, die halt keinen Zugang zu Bildung haben oder nicht diese Karriereleiter hoch können aufgrund ihres Backgrounds. Da hatten wir mal eine Folge, wo wir gesagt haben, was glaubst du, was aus denen geworden wäre? Aber was glaubst du, wie viel Talent verschwendet wird durch so, weil es ja gerade jeder werden will, Alter. Jedes Kind, was du fragst, sagt, ich will das werden, das ist mein Traumberuf.
Ist jetzt in einem gewissen Maße auch nachvollziehbar, ne?
Ja, weil du ja da auch diese gesellschaftliche Akzeptanz bekommst. Also, dass du ja anhand deiner Follower bist du ja so, okay, bin ich jetzt akzeptiert oder nicht? Bin ich etwas oder bin ich etwas nicht? Anhand der Follower.
Und plus, dass empfunden wird, also ob das stimmt oder nicht, das mag jetzt mal dahingestellt sein, aber es wird empfunden, dass das keine Arbeit macht, Influencer zu sein. Das ist, glaube ich, auch einer der Punkte. Also Jugendliche und jeder, also niemand hat ja instinktiv Bock auf harte, anstrengende Arbeit, sondern wenn dir jemand sagt, du kannst einfach Geld verdienen und ein gutes Leben führen, dir alles leisten, was du willst, dann werden die meisten Menschen, also ich zumindest hätte mit 16 gesagt, ey, warte mal, wenig arbeiten, viel Geld verdienen und gut damit leben, auf jeden Fall.
Hätten wir auch gesagt.
Hätten wir auch gesagt, ja.
Auf jeden Fall.
Die Option gab es in der Art und Weise nicht. Also bei uns war es natürlich so, dass man ich habe nie davon geträumt, aber dass Menschen gedacht haben, ja, keine Ahnung, Popstar werden, Schauspieler werden oder so, ne?
Ja, aber es war so weit weg. Also dieses, hey, wie werde ich ein Popstar?
Das war kein realistisches Szenario, ne?
Genau, also in den 90er Jahren, erst klar, als Deutschland sucht den Superstar und Popstars und so aufkam, dann hat man gesagt, ah, guck mal, hier habe ich die Möglichkeit, mich zu präsentieren und groß rauszukommen. Aber davor gab's das ja nicht. Da hast du ja nicht gewusst, wie werde ich denn jetzt berühmt? Wie werde ich denn Musiker? Wie werde ich denn bekannt oder so, weißt du?
Popstar und so, deswegen hatte das ja, oder Deutschland sucht den Superstar so einen Zulauf, weil jeder davon geträumt hat, fern seiner Fähigkeiten, also 99% der Leute, die da angetreten sind, konnten ja einfach nichts. Oder 95% konnten nichts. Davon geträumt haben, Stars zu werden. So, weil allerdings die Leute dann auch wiederum unterschätzen, was zum Beispiel bedeutet, Madonna zu sein oder so. Also jetzt nicht nur der Fame, sondern auch die Arbeit, die das bedeutet. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch bei Influencern. Also ich kenne Leute, die Influencer managen und die sagen mir auch immer, ey, da ist auch ein enormer Druck hinter, wenn du jeden Tag Videos präsentieren musst und du musst jeden Tag die Leute abholen mit dem, was du machst und ne, weißt du? Also
ja, haben wir auch, Basti. Also unsere jetzt inhaltlich natürlich anders, aber den Druck, du postest ein Video und früher beim Fernsehen waren es die Einschaltquoten, jetzt sind es halt die Abrufe. Und dann siehst du, wenn du jetzt zum Beispiel 20 Videos postest und die haben nur noch 800 Aufrufe, 900 Aufrufe und du hast voll viel Arbeit und Zeit reingesteckt, dann macht dich das ja auch irgendwie fertig. Weißt du, dieser psychische Druck, den du ja auch hast. Und dass du dich dann selber hinterfragst, scheiße, was stimmt nicht, was ist los, warum geht der Hype weg? Weißt du, es gibt ja sehr viele YouTuber zum Beispiel von früher, die waren ja vor 10 Jahren übelst berühmt. Weißt du, viele von denen waren ja auch so die erste Generation der super, super Fame-Leute. Und inzwischen verkaufen die halt irgendwelche dubiosen Abo-Modelle in Dubai.
Weil es halt so
nicht mehr funktioniert. Weil den Content, den die kreiert haben, es funktioniert nicht mehr. Und ich glaube schon, dass es ein immenser Druck ist. Auch diese Vorbereitung für diese Videos, weißt du, und Die ganze Nacharbeit, die Kommunikation mit der Community. Aber so wie du sagst, primär denkt man sich erstmal, hey, easy going. Du machst das, aber ich glaube schon, dass das auch heftig sein kann.
Plus, dass Leute, die sich in diese Spirale begeben, wo jetzt diese Ladies bei sind, die von denen ich gerade da gesprochen habe, da gibt man ja dann auch einfach seine Privatsphäre auf. Ne? Also, wenn man sich irgendwie beim Frühstück mit seinem Freund 1,5 Stunden live ins Internet streamt, verliert man ja einfach ganz viel Quality Time, die man mit seinem Partner vielleicht hätte. Natürlich kann man mal irgendwie ein lustiges Video oder so machen, aber irgendwie sein Gesamtleben online zu stellen, weil das ist ja am Ende das, was Leute gerne sehen wollen. Sie möchten ja so viel wie möglich von dir privat erleben oder glauben, was privat ist oder so. Deswegen stellen Leute ja auch ihre Kinder ins Internet. Was ich immer am allerkritischsten finde, weil die Kinder haben sich's halt nicht ausgesucht.
Ja.
Das ist wie bei dem Song von Valtime, er hat es sich nicht ausgesucht. Also, wenn du deinen erwachsenen Partner ins Internet stellen möchtest und irgendwie euer Frühstück streamen, okay, aber ich finde sein 2 Monate altes Baby in die Kamera halten einfach immer falsch, weil das Kind es sich nicht ausgesucht hat und auch nicht mitbestimmen konnte.
Ja.
Und deswegen, das ist so eine Welt, in der ich echt wo ich keinen Zugang habe. Ich würde mir das auch nie angucken. Also ich könnte mich nicht vorstellen, dass ich mir jetzt eine der Damen abonniere und anschaue, wie die da morgens ihr Omelette essen. Weiß ich nicht. Würde mich halt nie interessieren.
Ja, aber
sie lieber selber dann Omelette.
Es, es ist wirklich ein Generationsding. Also ich merke auch so, wenn meine Kids irgendwie auf TikTok, YouTube oder Snapchat, also du kannst das auch nicht verhindern. Das ist ja auch, du musst das haben und du musst das konsumieren, weil das ist halt in der Klasse, in der Schule.
Du willst mitreden, ne?
Naja. Ja, du willst halt auch mitreden. Oder man sagt,
so
hey,
wie
guck
früher
mal,
der eine Junge, der keinen Fernseher hatte und nichts von TV Total und so kannte in der Schule.
Du wusstest, was man da mit dem gemacht hat. Wie man mit dem umgegangen ist.
Ich hatte einen Fernseher und hab's trotzdem abgekriegt, aber ja, natürlich weiß ich.
Aber das ist dann schon. Also
das
schon
war bei mir war extra, also bei mir lag es an persönlicher Antipathie, dass ich einfach scheiße war. Aber
oder die, 3 Aquarien halt.
3 Aquarien, ja, das sollte
was heißt
noch. Wir wollen noch vom Podcast gelingen.
Was heißt denn Aquarium auf Spanisch? Nee, auf Spanisch.
Aquariesta.
Tres Aquariestas. Ich mache dir so ein
Tres
T-Shirt.
Aquariestas. Ja. Das habe ich übrigens erfunden. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaube,
aber
es
hört sich
gut.
Ich habe sie abgenommen, Alter.
Kann gut,
wie,
ne? Ja,
wie läufst du mit deinem
halt
Spanisch?
Besser.
Echt jetzt? Ist gut?
Esse. Ja.
Wie würdest du es jetzt einschätzen, unsere Schulnote?
Ja.
Noch eine 3 bis 4?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich verstehe, wenn sie Spanisch spricht, das ist doch schon mal ganz gut.
Echt?
Und ich spreche auf einem niedrigen Level, spreche ich es selbst. Aber es ist immer so, weißt du, wenn dann, besonders so Sachen wie quiero, was heißt wollen zum Beispiel, die sind unregelmäßig konjugiert und sind dann total, oder viele Verben im Spanischen sind unregelmäßig konjugiert. Zum Beispiel gehen. Heißt in der Infinitiv ir, heißt aber ich gehe, yo voy. Also ein ganz anderes Wort. Voy ist auf einmal gehen, obwohl der Infinitiv ir ist. Und das muss man sich halt alles merken.
Weißt du, was krass ist,
Bro? Und das
Bro?
Ist, wenn man 42 ist, gar nicht so leicht.
Ich habe das auch damals mit 15 nicht verstanden. Infinitiv.
Hast du Spanisch gelernt?
Nein, Bruder, im Deutschen, Englischen, wenn die angefangen haben, die Lehrer... Ja, im Infinitiv, im Plusquamperfekt, im Dativ, Geni, ich habe das nie geblickt, Alter. Ich habe das nie verstanden, nie, dass man gesagt hat,
der Infinitiv ist halt immer die Grundform, lesen, gehen, hören, ne, sowas.
Okay.
Aber wenn, stell dir vor, mir fällt jetzt kein unregelmäßiges deutsches Verb ein, gibt's ganz viele, aber mir fällt gerade keins ein. Aber stell dir vor, das heißt ja, ich lese, du liest, er, sie, es liest.
Ja.
Beispielsweise, ne? Und der Infinitiv ist lesen. Okay?
Ja.
Lesen. Im Spanischen ist lesen, les. Oder le. Und stell mal vor, der Infinitiv ist lesen, aber ich lese, oder ich, du willst sagen, du liest, also ich lese, würde heißen, ich kabunzel. Das ergibt ja keinen Sinn. Weil der Infinitiv ist Lesen. Wie kann denn das Wort für ich lese, ich kabunzel sein?
Ist das umgangssprachlich?
Das meine ich zum Beispiel, was schwierig ist im Spanischen. Nein, nicht umgangssprachlich, sondern ist einfach unregelmäßig konjugiert. Und das macht es schwieriger.
Aber es gibt ja auch unlogische Sachen im Deutschen.
Im Deutschen unglaublich. Eine, wo meine Frau, also zum Beispiel, wo sie noch Fehler macht bis heute, ist so Sachen wie, ich habe mich umgezogen. Oder ich habe, ich sitze mich. Weil im Spanischen heißt es halt, ich setze mich. Also ich sitze mich hin. Ja, wie, setz dich, wo gibt's das noch? Also zum Beispiel, dass sie, ich habe mich umgezogen, ist für sie nicht, sie hat Kleidung umgezogen, sondern das Haus ist, ihre Adresse hat sich geändert. Ich habe mich umgezogen. Weil bei uns ist es aktiv, ich ziehe um, bei denen ist es, ich habe umgezogen.
Ja, aber bei uns ist
es. Und deswegen, das übersetzt sie dann im Kopf.
Ja, aber in Deutschland ist zum Beispiel auch das Wort umfahren. Etwas umfahren. Ja,
hat
und
700 verschiedene Bedeutungen, genau.
Genau. Weißt du, also ist ja auch.
Ich kann das Haus umfahren, ich kann die Kinder umfahren.
Umfahren, genau. Das ist halt
das
auch.
Ist, super ich glaube, schwer. Die deutsche ist, Sprache ist zum Kotzen schwer, weil die so viele Sonderregeln hat. Aber zum Beispiel, ich umarme dich, aber ich umbringe dich nicht. Ne? Ich will dich umarmen. Ich bringe dich um, wird geteilt. Aber ich arme dich um, sagt ja keiner, sondern ich umarme dich.
Und weißt du, was auch dumm ist zum Beispiel? Beeil dich mal so langsam.
Beeil dich mal so langsam, ja, stimmt.
Das sagt man ja auch so. Das ist eigentlich totaler Schwachsinn, oder? Jetzt beeil dich mal so langsam.
Es gibt, ich glaube, Deutsch zu lernen, ich habe großen Respekt vor jedem, der eine andere Muttersprache hat, der Deutsch gelernt hat, weil Deutsch, glaube ich, richtig Abfuck ist. Weil die deutsche Sprache ist super grammatikalisch komplex ist. Aber ich meine, du bist gerade in einem Land, ich glaube, in Japan würde mich am meisten abschrecken, in Anführungszeichen nicht negativ, sondern das wäre mir am fremdesten, dass es ja gar keine gemeinsame Sprachfamilie gibt. Also es gibt wahrscheinlich kein Wort im Japanischen.
Türkisch?
Türkisch?
Ja, Japanisch und Türkisch ist aus der gleichen Sprachfamilie, glaube ich.
Also erkennst du Sachen im Japanischen wieder?
Ich guck mal, warte mal. Sprachfamilie. Ich hab das irgendwann mal gehört, aber stimmt das? Also sie sind nicht direkt verwandt, weisen aber in ihrem Bau große Ähnlichkeiten auf. Beide gehören zu den agglutinierenden. Ah, das ist das mit den Endungen. Satzstellung, Subjekt, Objekt, Verb. Ah, okay, ja. Grammatische Formen werden durch das Anfügen von Endungen, genau. Ja, im Türkischen ist es ja so. Agglutination.
Okay.
Bei uns ist ja
aber
so.
Aber Worte, die genau gleich sind, gibt's nicht, oder? So wie Kindergarten im Englischen aus dem Deutschen übernommen ist oder so.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Aber ich habe.
Kannst jetzt nicht Esme im Restaurant bestellen oder so, dann wissen die, was das ist.
Nee. Aber Bukake ist in beiden Ländern gleich.
Ja, das bleibt immer gleich. Das ist international. Bukake. Was bedeutet eigentlich? Ich weiß, was Bukake heißt, also als Handlung, aber warum heißt es eigentlich Bukake? Was ist das für ein...
Ich will es jetzt auch nicht bei Google eingeben, Alter. Keine Ahnung, sonst kommt
ja, doch,
die
SDK. Bei dir, wenn du B eingibst, wird schon Bukake ergänzt, weil dein Browser dich kennt.
Du Bastard. Warum denkst du von mir so? Warte.
Ich habe nur die beste Meinung von dir, Hasenzeit.
Aufgießen, übergießen... Genau.
Ach, wirklich?
Oder, ja. Übergießen, aufgießen. Also, zum Beispiel, aufgießen, wenn du in der Sauna Tee. Einen Aufguss machst, heißt das auch Bukake wahrscheinlich.
Das würde ich aber in der Sauna so nicht ordern. Also, ich würde nicht sagen, haben Sie noch Ananas-Bukake da?
Hey.
Oder so einen leichten Fichten-Bukake?
Es leitet sich von dem Verb Bukakeru ab. Weißt du, was
weißt,
richtig
kommt
lustig
aus dem Japanischen?
War? Bro, weißt du, was richtig lustig war? Hey, hier im Hotel an der Rezeption. Hey Gott, es tut mir so leid. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen rassistisch, aber die Frau... die Frau, bei der wir eingecheckt haben, ihr Name war Kanako.
Hey, I know this.
Das war so lustig. Ich habe das gelesen, ich musste so lachen. Aber ich hab dann so, thank you, Kanako. Und die so, oh, it's my pleasure und sowas. So...
Kanako
war cool, aber...
Wahrscheinlich wird es Kanako ausgesprochen, ne?
Kanako, ja. Ja, ist auch ganz... Also, du verbeugst dich hier, also, du verbeugst dich, die verbeugen sich dann zurück. Wenn du dann wieder dich verbeugst, dann verbeugen die sich auch nochmal. Also...
Das ist ja eine nicht enden wollende Verbeugungsspirale dann.
Genau, ist so, du verbeugst dich echt oft. Also ich versuche mich ja dann auch immer
aber
anzupassen.
Aber was war der Grund, warum der alte Mann, war es ein alter Mann, der auf den Pylon gefallen ist oder einfach...
Nein, nein, einfach, das war die Hitze.
Aber der, okay, also, aber der Grund war, dass er nicht angefasst wurde, ist auch eine gewisse Restriktion in Bezug auf körperliche Nähe, ne?
Nein, ich weiß es nicht, Bro. Ich habe auch nicht recherchiert. Es war so, das war mir sowieso too much. Weißt du, wenn ich sowas sehe, das nimmt mich dann immer so ein bisschen mit.
Du bist einfach so ein empathischer Typ, das ist das Ding.
Ja, nee, aber du weißt ja auch nicht, weißt du, wenn er Epilepsie hat zum Beispiel, dann darfst du ja gar nicht anfassen.
Ist das so?
Ja, wenn jemand krampft, auf gar keinen Fall. Also wenn jemand einen epileptischen Anfall hat, das Einzige, was du machen sollst, was Weiches unter den Kopf, so dass er, wenn er halt so diese Zitteranfall, dass der Kopf dann nicht die ganze Zeit gegen den Boden schlägt. Da kannst du irgendwas Weiches, eine Jacke oder dein T-Shirt ausziehen, drunter legen und so. Das ist alles. Sonst darfst du die Person nicht festhalten, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall die Finger zwischen die Zähne oder versuchen, weil manche krampfen und beißen sich dann auch in die Zunge und so, da auf gar keinen Fall die Finger rein, Digga, sonst sind die ab. Also,
das stimmt, ne?
Ja, das darfst du nicht. Also ich habe das ja in der Family, also es ist schon heftig, Alter, was für eine Kraft da auch entwickelt wird, weißt du? Weil das ist ja dann so ein, ja, nicht steuerbarer, also die Muskelkraft, wo du halt so 150% gibst, nochmal, und das krampft ja dann alles zusammen, schon heftig. Das ist schon, also beim ersten Mal hat es...
Aber in Japan, was mich, also was glaube ich einfach, besonders in Tokio, ich habe mal eine Doku darüber gesehen, ne, und es gilt ja, es wurde davon viel von Einsamkeit gesprochen, ne, dieser Großstadt. Also dass zwar unglaublich viele Menschen sind, aber dass aufgrund von gesellschaftlichen Restriktionen, dieser sehr starken Höflichkeit, die verankert ist, aber auch Findungsprobleme in der Partnerschaft etc., viele Menschen sehr einsam sind. Also in Japan gibt es ja auch die Möglichkeit zum Beispiel komplett alleine zu essen in so in Tokio, also in so Einzelkabinen. Der Sozialkontakt gestaltet sich anders als in anderen Kulturen. Das möchte ich nicht negativ oder positiv bewerten, das gilt auch nicht für alle Japaner. Aber die Kultur ist ja drastisch anders als unsere europäische. In vielen Dingen ist das auch sehr gut. Also ich meine, die Arbeitsamkeit, zum Beispiel im Japanischen gibt es ja einen eigenen Begriff für sich totarbeiten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der heißt. Aber also an Überarbeitung sterben, das hat ein eigenes Wort im Japanischen. Und ich habe eine Doku über die Arbeitsbedingungen und so gesehen. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass die Arbeitsbedingungen schlecht sind, aber die Verpflichtungen, die du zum Beispiel gegenüber deinem Betrieb hast, sind halt enorm.
Ja.
Das führt zum Beispiel in Deutschland, ich weiß noch, als irgendwann mal, das habe ich jetzt in einem Podcast gehört, als rauskam, dass der Mercedes-Vorstand 75-fach so viel verdient wie ein einfacher Arbeiter. Ist ja eigentlich, fühlt sich wie ein Skandal an. Das ist vor 25 Jahren mal rausgekommen. Mittlerweile sind es 300 mal so viel. Bei der Bahn wurde letztens wegen der schlechten Zahlen über eine Diätenerhöhung. Also die werden automatisch erhöht, die Gehälter des oberen Bahnvorstandes. Und niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, hey, wir machen schlechte Arbeit, wir lehnen Geld ab. Und bei den Japanern ist es ja so, zum Beispiel der Chef von Nintendo, der verstorben ist relativ früh mit 54, Iwata hieß der. Der war der Miterfinder der Wii. Und nach der Wii gab es einen sehr großen Flop, die sogenannte Wii U. Und dann hat Nintendo einen seiner größten Misserfolge gefeiert vor ungefähr 12, 13 Jahren. Und da hat Iwata, der Chef von Nintendo, sein eigenes Gehalt halbiert. Als Symbol. Weil er gesagt hat, ich bin als verantwortlicher Chef von Nintendo hauptverantwortlich für den Misserfolg und deswegen darf ich auch nicht so viel Geld verdienen. Und das ist in Anführungszeichen sympathisch an dieser Kultur. Aber in der Doku, die ich gesehen habe, ging es halt auch darum, dass Leute irgendwie 7 Tage frei im Jahr haben oder 8 Tage. Und ja, man ist dahingerichtet, die nicht mal zu nehmen. Also wenn du die ganzen 8 Tage frei nimmst, wirst du als nicht arbeitsam wahrgenommen oder als nicht verpflichtet.
Also ich mache hier ehrlich gesagt nur Urlaub und es ist jetzt nicht so, dass ich mich voll mit der Kultur auseinandergesetzt habe. Weil wir hatten schon mal vor zig Folgen, ich glaube es vor 150 Folgen mal über solche Sachen gesprochen. Also in Japan ist es hier wirklich so, dass die eine sehr hohe, also auch jetzt hier Triggerwarnung an der Stelle, aber halt eine sehr hohe Suizidrate haben hier in diesem Land, aufgrund halt der krassen Einsamkeit und der Überarbeitung. Und das hängt, weißt du, bei denen ist halt so diese soziale Ehre, die Menschen haben, und dass die halt auch so diese ihrem Team gegenüber, weißt du, wenn die so in zum Beispiel in einem Office arbeiten oder keine Ahnung, bei einem Projekt, dann heißt es, ich darf niemanden im Stich lassen. Und deswegen ist der Ehrgeiz halt ganz krass. Die haben halt sehr lange Arbeitszeiten und ja, überarbeiten sich. Und es gibt ja auch zum Beispiel, das hatte ich dir mal gesagt, der Platz am Fenster. Kennst du, habe ich dir das mal erzählt?
Mhm.
Das ist voll die Entehrung, Alter. Also wenn dich jemand, du wirst da nicht rausgeschmissen, du wirst nicht gekündigt, sondern du kriegst dann den Platz am Fenster. Das ist ein Schreibtisch, an dem du sitzt, und du guckst einfach nur aus dem Fenster raus, und auf dem Tisch ist nichts. Kein Laptop, keine Papiere, nichts. Du musst da einfach nur sitzen. Und alle wissen...
Okay. Also wie so eine unehrenhafte Entlassung, ohne dass man gehen muss.
Genau. So, dass du dann selber sagst, ich gehe. Weil wenn du jetzt so ein paar Mal Scheiße gebaut hast, weißt du, dann kriegst du den Platz am Fenster. Das habe ich, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, Alter. Soll ich das mal googeln? Das hat mir mal jemand, oder bei einer Doku, Platz am Fenster, warte mal. Fenstergucker. Ja, sind im japanischen Arbeitsleben Mitarbeiter, die aufgrund ihrer vertraglichen Beschäftigung auf Lebenszeit nicht entlassen werden können und für die es keine Aufgabe mehr gibt. Dies kann auch Mitarbeiter treffen, die für eine Beförderung nicht in Frage kommen. Und bei denen
bei jüngeren Kollegen.
Fenstergucker sind dazu bestimmt. Ihre Zeit. Nee, du darfst ja nichts machen. Die werden mit Scheinaufgaben betraut, mit reduziertem Gehalt in Urlaub geschickt, im Subunternehmen versetzt, oder es wird ihnen ein vorzeitiger Ruhestand angeboten. Aber so eine innerbetriebliche Arbeitslosigkeit, Geistermitarbeiterschaft. Aber das ist ja schon eine Erniedrigung, dass du dort sitzt. Und alle wissen das ja.
Das ist schon hart, oder? Stell dir mal vor, du musst da 5 Jahre noch sitzen, ohne jegliche Aufgabe, darfst
ohne jegliche
anderes machen.
Job. Oder
so halt wie so stille Treppe in der Schule, weißt du, wenn du dann so vor der Tür stehen musstest und die Klinke runterdrücken, darfst du aber nichts machen, da gab es noch kein Handy und so.
Stehst
du da
mal,
vor 2 Stunden? Ja, ich
musste
auch
was
vor der Tür stehen, wegen labern.
Gab es bei dir noch so, dass man die Türklinke runterdrücken musste?
Türklinke runterdrücken, ja, so eine Scheiße auch, ja.
Aber ist das noch erlaubt, Alter?
Ist ja keine Folter oder so, also keine Gewalt.
Ja, ist ja eine Bloßstellung.
Ja, aber ich kann die Lehrer grundsätzlich schon verstehen, dass sie da keinen Bock drauf haben, wenn da einer die ganze Zeit durchlabert. Also, das wird
ja,
klar, du könntest jetzt sagen, das irgendwie anders zu lösen, aber wenn du einen rausschmeißen musst, damit die Klasse nicht unruhig wird, verstehe ich, wenn Leute das tun.
Ja, verstehe ich. Das ist alles cool, aber dass man sagt, du musst jetzt die Türklinke runterdrücken. In der, man musste sich auch manchmal in die Ecke stellen.
Ecke stellen hatte ich nicht. Das gab es bei uns nicht.
In der Türkei gab es es. Ecke stellen oder auf einem Fuß stehen. Und so, das sind dann die Bestrafungen gewesen. Aber schon hart, und gell?
Auf einem Fuß stehen. Während 2 Pitbulls auf dich gehetzt werden von deinem Geschichtslehrer.
Alter, mein Vater hat mir erzählt, die mussten früher, also wenn du deine Handfläche jetzt nach oben zeigst und du dann deine Fingerspitzen zusammenlegst, und dann haben die mit dem Stock auf deine Fingerspitzen geschlagen.
Das hat meine Mutter auch noch erlebt. Mein Vater nicht, aber meine Mutter hat das erzählt.
Boah,
Mitte
das
50er, Anfang 60er Jahre. Ja, was glaubst du, meine Eltern hatten in der Schule noch Altnazis. Also wirklich so, ich meine, 1945, als der Krieg endete, gab es ja auf einmal keine Nazis mehr. Ne, da war ja von einem auf den anderen Tag, waren ja alle Nazis weg. Das ist ja so ein bisschen der Mythos, ne? Also die Entnazifizierung war eigentlich 100%. Keiner war vorher Nazi gewesen, keiner hatte was mit Nationalsozialismus zu tun. Aber du hattest, wenn du Pech hattest, Ende der 50er, Anfang der 60er, als meine Eltern zur Schule gegangen sind, in Deutschland halt echt noch so richtige, richtig widerliche alte Nazi-Ärsche als Lehrer. Und die muss ja nicht unbedingt Nazi sein, aber halt sehr restriktives Schulsystem. Und meine Mutter ist noch auf die Hände geschlagen worden, ja, hat sie mal erzählt. Das wäre heute zum Glück nicht mehr denkbar.
In der Türkei, also mein Vater hat das auch erlebt, Falaka. Auf Deutsch heißt es Bastonade.
Bastonade, ey, da kommt mein Name drin vor, das gefällt mir.
Also
so eine stabile Bastonade abgeliefert.
Also ich habe es jetzt, ehrlich gesagt, ich habe das noch nie davor gehört, Bastonade. Ich habe es jetzt, weil ich habe gerade geguckt, was heißt Falaka auf Deutsch, damit ich es dir erklären kann. Vielleicht gibt's ja, und das soll Bastonade heißen, Bar, wie das deutsche Wort Bahn, also nur kurz, Sto, Stock, Na, also langgesprochenes Na und kurzes Ende, Bastonade. Und deine Füße werden an einen Stock gebunden, du liegst auf dem Rücken. Man hält dann so die Füße in die Luft, also zwei Personen halten dann so gesehen meine diesen Stock, an den deine Füße gebunden sind, und die dritte Person
aufwendig.
Schlägt dir auf mit einem Stock auf deine Fußsohlen. Es ist Falaka.
Und auf jeden Fall nicht cool.
Das ist überhaupt nicht cool, Alter. Mein Vater hat das damals, hat er mir erzählt, in der Koranschule, der musste am Tag 18 Seiten Koran auswendig lernen. Und bei drei Fehlern hast du dann Falaka bekommen.
Hey, da macht doch Religion wieder Spaß, nicht?
Das ist, Bro, also das ist schon übel.
Wir wären sowieso am Arsch gewesen, weißt du, bei so einem Schul... Also, ich war sowieso schon... Ich habe mich sowieso schon am Schulsystem gestoßen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre dann noch vom Lehrer verkloppt worden. Mir hat schon gereicht, dass die Schüler mich verkloppt haben. Wenn der Lehrer mich noch verschwartet hätte, weißt du, erst kommen meine Mobber, verprügeln mich auf dem Flur und dann kommt der Lehrer und macht so einen Doppelsuplex, weißt du, so ein Hulk Hogan Doppelsuplex mit dem Ellbogen.
Aber überleg mal, es wird noch so eine Nackenschelle geben. Also so Lehrer, weißt
du? Es gibt Jobs, wo es das noch gibt. Ne? Ich habe in der Küche gearbeitet früher. Da wurde zumindest der Azubi, kriegt er noch mal eine gezogen. Das gab's.
Ja, aber jetzt.
Also ich war nur Kellner, aber das gibt's heute angeblich in Küchen immer noch, dass Küchenchefs ihre Mitarbeiter zwischendurch mal ein bisschen verhauen.
Aber stell dir mal wirklich vor, Digga. So, du bist Lehrer und der Schüler schreit so, hey, was, hey? Und dann gibt's ihm einfach so richtig, tock, so. Als Maul. Ah, okay.
Ja, okay, bam. Naja, also jetzt reaktionärer Satz des Tages. Manchen würde es wohl gut tun.
Boah, scheiße, Alter. Dafür kriegst du richtig Shitstorm jetzt, Basti.
Es gibt doch im... Ach, ist mir egal. Es geht nur noch einer auf den Deckel, der Shitstorm. Aber es gibt aus den Videos aus den USA, habe ich öfters welche gesehen, wo dann Lehrer so ausgerastet sind, den Schüler verkloppt haben und so. Ich glaube, dass das, wenn du als Lehrer wirklich extrem gefordert bist und einen hast, der dich monatelang auf die Weißglut treibt, ist das wahrscheinlich schon gar nicht so leicht, immer pädagogisch korrekt zu bleiben. Nicht das Bedürfnis zu kommen, ich hau dem 16-Jährigen mit dem schrägen Käppi jetzt einfach mal einen aus dem Maul, dann ist Ruhe im Karton.
Also ich würde mir das natürlich die Karriere 10-mal überlegen, heutzutage Lehrer zu werden. Wirklich. Also ich hätte ja die Möglichkeit, damals auch schon Nebenfachlehrer zu werden, aber bei meiner außerschulischen Lehrprobe habe ich schon gesagt, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall werde ich das machen.
Ich habe Respekt für jeden, der es macht, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so cool wie früher. Also nicht nur, dass die Schüler, glaube ich, anstrengend sind und dass du heute andere Herausforderungen hast. Stell dir mal vor, du hast 30 Leute mit dem Smartphone vor dir sitzen, die nichts anderes wollen, als dir auf gar keinen... Also wir haben ja damals aus Langeweile schon versucht zuzuhören, weil sonst gab's ja nichts. Also ja, erinnere dich an die zahllosen Varianten, die man hatte, um sich irgendwie am Kacken zu halten in der Schule. Die kleinen Kügelchen aus der Tintenpatrone sammeln.
Spuckrohr.
Und was?
Ein Spuckrohr.
Spuckrohr muss ja erstmal besorgen, aber es ging ja um die Sachen, die man da hatte, verstehst du?
Was wir besorgen, Alter, du hast deinen Kugelschreiber einfach aufgemacht, hinten raus und dann ein paar Kügelchen und dann... dem anderen stimmt, in den Nacken
Spuckrohr,
rein.
Ja, das stimmt. Ja, Spuckrohr, okay, ja, stimmt, ja. Dann natürlich alle möglichen Sachen malen, sofern es nur irgendwie geht. Diese Kugeln halt aus den Füllern, Radiergummi zusammenschneiden, mit den Fingernägeln ins Radiergummi drücken, auch sehr beliebt.
Ja.
Sachen schreiben und dann mit dem Tintenkiller wieder wegmachen. Ich finde, Tintenkiller ist so eine geile Sache. Ich weiß gar nicht, ob junge Menschen noch mit Tinte und Tintenkiller schreiben. Ja, aber also bei uns war ja absolut... Ich erinnere mich exakt an meinen ersten Tintenfüller. Der war rot von Holzfarben mit einer roten Spitze und einer roten Kugel am Ende. Den habe ich in der ersten Klasse bekommen und habe dann damit schreiben gelernt. Da erinnere ich mich 35 Jahre später noch dran. Und dann auch den dazu passenden Tintenkiller. Tintenkiller benutzt man danach, nach der Schulzeit ja nie wieder. Weil du auch nie wieder mit einer Feder schreibst. Das macht ja keiner.
Ja, Mann, Alter. Also klar, man sagt auch jetzt heutzutage, dass es sehr gut ist aufgrund der Motorik, weißt du, dass man das lernen sollte, handschriftlich zu schreiben. Und dass man das viel besser verinnerlicht, auch Sachen, die man sich, also die man mit der Hand aufschreibt. Aber boah, das war schon Pain in the Ass, Alter. Wenn du zum Beispiel irgendwas schreiben musstest und dann hat ja der Lehrer gesehen, dass du da einen Fehler gemacht hast mit dem Tintenkiller weg und dann wieder neu geschrieben hast. Und dann hast du eine Note Abzug bekommen oder so, weil es denen optisch nicht gefallen hat. Oh mein Gott, Alter, das hat mich immer so genervt. Wenn ich es überlege, manche Lehrer haben echt übertrieben, aber auch damals.
Ja, ist kein cooler Job gewesen. Also ich möchte mich nicht mit mir auseinandergesetzt haben, als ich 15 war. Ich möchte auch nicht vor 30 Kids stehen, die keinen Bock haben. Ich glaube, heute gibt's auch Sachen, die es ein bisschen einfacher machen. Also allein, dass du ein bisschen Digitalinhalte hast, dass die Kids heute an vielen Schulen ja iPads gestellt bekommen. Das heißt, du kannst Sachen auch ein bisschen spannender. Ja, zum Beispiel kannst auch sowas. Du kannst, also allein zum Beispiel dieses Crow vs. History, was ich dir eben erzählt habe. Wenn du ein Thema einführen möchtest, die Azteken oder so, und dann zeigst du dieses 20-Minuten-Video auf YouTube, was du ja frei zeigen kannst. Das ist ja jetzt nicht irgendwelche, also keine Ahnung, ich denke mal, das darfst du in der Schulklasse abspielen, ohne irgendwelche Gebühren zu zahlen. Das ist ja schon ganz cool. Also das, sowas hätte ich mir gewünscht. Also wir haben... als der Videowagen reingeschoben wurde, wirklich, selbst wenn es ein Testbild war, Digga, war es schon besser als Unterricht.
Wenn bei uns der Videowagen reinkam.
Wir haben Videos geguckt. Boah, ey,
das war also das Geräusch, als der Videowagen reinkam, war dieses hier. Aram, pam, pam, aram. Weil
bei euch war immer Nazi oder was?
Immer Hitler-Videos, Alter. Immer
Hitler-Videos.
Also jeden Tag, Alter. Immer, oh, Musik ist ausgefallen. Dann kam ein anderer Lehrer, ja, hallo Leute, jetzt ich habe jetzt hier...
Hier, Hitler.
Dann kam der Fernsehwagen und dann kam Hitler. Und also ich habe so viele Videos über Hitler angeguckt, Alter, und über das Dritte Reich. Das war echt... Und dann musste man sich ja immer noch Notizen machen. Das wäre dann die Aufgabe. Dass er dann am Ende des Videos hat er uns dann Fragen gestellt. Weißt du?
Echt? Nee, das
ja,
hat
Mann.
Nicht.
Das war richtige Qual.
Der einen Typen in Philosophie, der hat immer, also das habe ich auch in einem der Bücher geschrieben, weil es wirklich wahr ist, der kam rein, der hatte gar keinen Bock. Also der hatte Minusbock. Der hätte sich noch 5 Bock von irgendjemandem leihen müssen, damit er irgendwie Bock hat. Der kam rein, war aber ein total netter Lehrer. Der hatte nur einfach keinen Bock. Der hat aufgehört. Der hat einfach innerlich abgeschlossen gehabt, so, ne? Dann hat er so einen Kassettenspieler aufgestellt, das habe ich auch schon mal erzählt. Hat gesagt so, darüber schreibt ihr mir jetzt mal, was ihr darüber denkt. Oder eine Zusammenfassung oder so. Und dann hat er Imagine von John Lennon abgespielt. Und danach lief dann noch irgendwelche andere Songs von der Plastic Ono Band von John Lennon. Und das war wirklich, du weißt nicht, wie oft ich Imagine gehört habe. Ich, ungelogen, mindestens 200 Mal. Und jedes Mal sitzt du da und denkst so, ich habe echt keine Ahnung mehr, was ich zu dem Song noch schreiben soll. Ja, es geht um Frieden, es geht um eine Illusion der Wirklichkeit, es geht um eine Metapher, es geht, aber dann so beim 20. Mal, er kommt rein, macht Imagine an, geht raus, rauchen, war wirklich einfach skurril, so, weißt du, du wusstest schon, oh Gott, es kommt wieder Imagine, oh nein.
Welche Lehrer war denn cool?
The children. Und dann so, oh Gott, bitte, ey, mach irgendwas anderes an. Können wir nicht irgendeine andere Scheiße? Ich bin kurz davor, die Moldau von Smetana zu analysieren, aber irgendwas, ey.
Aber die Beatles haben auch mein Leben, Alter. Yesterday, haben wir die ganze Zeit, warte, was war's noch? Let It Be?
Im Musikunterricht oder was?
Ja, Mann, die ganze Zeit, Alter. Jedes Mal, wenn yesterday, all my troubles seem so far away. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
Mother Mary.
Also es
ja,
war
aber
immer so.
Das Geile an den Beatles ist ja, ob man sie mag oder nicht, das muss man ihnen ja einfach lassen. Die haben erstmal, also ich glaube, mir fällt keine zeitgenössische Band ein, die so viele Hits geschrieben hat wie die Beatles. Also es ist unfassbar, wie viele Hits die haben und wie viele Songs man wirklich kennt. Und die Melodien der Beatles gehen halt immer ins Ohr. Die vergisst
ja,
du halt nicht. Weder
die vergisst du
noch Yesterday noch. Ne? Das ist unfassbar.
Es ist
wir
keine
mussten immer
Kritik.
Wind of Change hören, weil unser Lehrer so eine Art, weiß ich nicht, ob der so ein DDR-Trauma hatte, aber wenn ich noch einmal Klaus meine Pfeifen höre, raste ich aus, ne? Oh Gott.
Aber gab's einen Lehrer, den
jedes
du richtig...
Jedes Mal saß du da so, oh Gott, bitte, ey. Change the dream in the wind of change.
Scheiße, Alter.
Ich hasse dieses Lied, ne? Wenn du mich mal wirklich foltern willst, also wenn ich im Koma liege und du willst, dass ich aufwache, ne? Nur um dir die Fresse zu hauen oder das Ding auszumachen,
nee.
Spiel Wind of Change.
Es gibt
ab.
Ein schlimmeres. Es
dann
gibt
eine Chance,
Lied.
Dass ich wach werde.
Nein, es gibt ein schlimmeres Lied, was wir in der Schule gesungen haben.
Cutting Joe oder was?
Nein. Warte. Das hier. She came to me one morning, one lonely Sunday morning. Her long hair's blowing in the wind, winter wind.
Das haben wir nie gesungen.
Kennst du es nicht?
Wie heißt denn das nochmal? Also, Lady in Black? Oder wie ist das
ja,
nochmal?
Genau. Ich glaube, das war Lady in Black. Ey, ich bin da durchgedreht, Alter. Das war richtig Deprilied. Also, es war wirklich Depression. Also danach
aber
warst
du, da siehst du den Unterschied daran, wie Lehrer sein können. So zum Beispiel Kunst ist ein gutes Beispiel. Ich hatte 3 Kunstlehrer im Gymnasium über die 10 Jahre irgendwie oder so, ne? Und einer, der war cool, so, weißt du, mit dem hast du da gesessen, hast dir coole Kunst angeguckt, so, und durftest dann auch ein bisschen mal selber was malen, hat sich da dann irgendwie angeguckt, weil ich kann natürlich überhaupt nicht malen, war so scheiße. Aber der hat auch so ein bisschen, ja, habt ihr Bock, was mit Comics zu machen? Das war alles cool.
Okay,
und dann
hatten
wir
cool.
im nächsten Jahr einen anderen. Ja, also der hat halt Kunst auch universal gesehen, also alle Kunstformen, ob es jetzt Impressionismus, Expressionismus. Und dann hatten wir einen, der hat einfach 4 Monate lang Stillleben durchgenommen.
Ja, Mann, Alter.
Stillleben, Digga, sind das Schlimmste. Also es steht nicht zur Diskussion, dass es wirklich unfassbare Stillleben gibt. Also gebt mal, wenn ihr jetzt gar nicht wisst, was Stillleben sind, gebt das mal ein. Stillleben, Zitrone, Stillleben, Totenkopf oder so.
Vase
Stillleben
und,
sind immer
Apfel
irgendwelche
daneben.
Genau, und sind dann immer irgendwelche Anordnungen von Alltagsgegenständen, Früchten und Fisch und Fleisch und sonst was aus dem. Also aus der jeweiligen Epoche damals, und dann hast du da einen Tisch, da liegt dann irgendwie so ein Lammkopf drauf und dann nimmt eine Zitrone und eine Vase und der Lammkopf spiegelt sich wirklich fotorealistisch gemalt in oder die Zitrone in dieser Vase wieder und das sieht, also ist wirklich Stillleben, wie eine Fotografie. Die, also vor der Respekt vor der künstlerischen Schaffenskraft, dass jemand in der Lage ist, das so zu malen, dass es aussieht wie ein Foto, ist halt unglaublich und beeindruckend. Ja, aber ja. Du willst doch nicht darüber diskutieren. Wir haben stundenlang. Ja, aber warum liegt die Zitrone jetzt angeschnitten da?
Ja.
Ist es ein Hinweis auf Hunger? Ist es ein Hinweis auf Skorbut?
So, und ich so dumm.
Ist mir scheißegal, können wir uns ein cooles Bild angucken? Ich habe keinen Bock, eine Stunde über die Zitrone zu reden. Ist ja fürchterlich.
Das war echt schlimm. Weil guck mal, ich war sehr kunstinteressiert. Ich habe halt Graffitis gemalt. Also ich mochte es.
Ja, hätte
es,
man als Thema doch auch machen können.
Genau, hätte man. Da hätte jeder in der Klasse Bock gehabt. Okay, vielleicht nicht jeder. Aber guck mal, unsere Lehrerin, die Frau Landherr, mit der ich übrigens, also die hatte ich im Kunst, bildende Kunst. Ey, die war so cool, mit der habe ich immer noch Kontakt. Ich schreibe mit der sogar noch. Die ist jetzt inzwischen in Rente, aber weil die war so cool damals, Alter. Und ich war ja letztens, als der letzte Schultag von Herrn Schneider war, der damals mein Klassenlehrer war und dann später Rektor, weil da habe ich die alle wieder getroffen. Frau Bühler war auch cool, die hatte ich in Musik. Die hat zwar mit uns Beatles und so gesungen, aber war einfach eine coole Socke. Weißt du, die hat dann auch Killing Me Softly zum Beispiel mit uns gesungen. Und dann hatten alle wieder Bock. Also die hat das schon dann so rausgekitzelt. Ein Jahr später hatten wir dann noch eine andere Musiklehrerin, aber die war überhaupt nicht gut. Aber so erinnere ich mich an ganz viele. Guck mal, die Frau Landherr zum Beispiel, wir hatten eine in der Klasse, Kinga. Ich glaube, die war aus Polen. Ey, Bro, die konnte so krass malen. Während wir eine Vase malen mussten, hat die 4 Personen gemalt, die Billard gespielt haben. In Farbe. Also in der Zeit, wo ich jetzt eine scheiß Vase mit Schatten gemalt habe, hat die einfach dieses Bild. Und es sah echt krass gut aus. Und die Frau Landherr. Ja, und die Frau Landherr, die wusste, dass die so gut malen konnte und hat dann zu ihr gesagt: Nein, du malst jetzt. Etwas, worauf du Bock hast. Und bei uns anderen, okay, jetzt, ich durfte kein Graffiti malen, wir mussten halt irgendwas mit irgendwelchen entweder Personen oder halt Gegenständen malen. Aber ich glaube schon, dass man da, ich glaube inzwischen machen die das aber auch, die Lehrer. Dass die da ein bisschen offener sind. Ich kriege das jetzt auch mit, auch durch die Kids. Die haben da schon andere Herangehensweise heutzutage. Aber früher war halt, ich weiß nicht, ich wäre eigentlich ein guter Arzt geworden, Basti, aber siehst du, weil ich da so Stillleben malen musste, meine BK-Note hat alles kaputt gemacht.
Richtig hart reingeschissen in deine Entwicklung, deswegen musstest du Multimillionär und Podcaster werden.
Soll ich dir mal meine Schulnoten vorlesen?
Hast du diese Woche noch welche bekommen, oder?
Nee, willst du mal meine Realschulabschlussnoten haben?
Ja, bitte.
Okay, warte kurz, Dokumente.
Das hast du online gescannt, oder?
Privat. Ja, natürlich.
Wusstest du übrigens, dass, das will ich nur ganz kurz als kleines, wie soll man sagen, Bonmot zu den Beatles geben. Wusstest du, dass die Beatles ursprünglich einen Bassisten namens Stuart Sutcliffe hatten, der mit 21 an der Hirnblutung gestorben ist und der nie erfahren hat, dass die Beatles die erfolgreichste und größte Band der Welt geworden sind?
Nein.
Kannst du dir das vorstellen, Stuart Sutcliffe zu sein? Wie scheiße ist das denn? Du bist in der Band, die hießen ja am Anfang die Quarrymen, das war der Ursprungsname der Beatles, und denkst so, ey cool, ich habe so eine Band und so, läuft ganz gut, wir üben jetzt so ein bisschen, wir gucken hier auf unser erstes Album, wir gehen jetzt bald in Star Club nach Hamburg, dann stirbst du an der Hirnblutung und 2 Jahre später werden deine Buddies die größten Stars des Planeten. Richtiger Abfuck. Zum Glück hat er es nicht erfahren.
Ey. Aber der hat es ja nicht mitbekommen. Guck mal, ich sag dir jetzt immer mein Fach und du darfst raten, welche Note ich hatte, okay?
Ja.
Das ist mein Abschlusszeugnis. Okay. Realschule Weilendorf. Okay. Ethik, was denkst du?
Ethik? Was ist Ethik? Ja. Hatten wir nicht mal. Philosophie oder was?
Nee, ja, Ethik ist so eine Mischung aus Religion, Philosophie und Co.
Du bist einer der unethischsten Menschen, die ich kenne, aber du kannst gut lügen. Ich sag eine 3.
Ich habe eine 4. Aber gut, war gut.
4? Eine 4 in Ethik?
Ja.
Was ist denn da los?
Jetzt guck mal. Jetzt Deutsch.
3.
4. Okay. Erdkunde. Jetzt guck mal.
Erdkunde, du reist ja gerne. Ich sag 3.
3, yeah, Basti, okay. Yeah, 100 Punkte, yeah. Alter. Geil. Was denkst du?
Gibt's irgendwas, wo ich überhaupt 2 und 1 sagen muss aus der Sport? Oder
ja, warte doch mal, mach's doch mal spannend. Geschichte.
Geschichte 3.
4.
4?
Ja. Gemeinschaftskunde?
Da bist du gut, 2. So Quatsch, 4. Scheißen.
Nein, was, hast du auch eine 4.
Digga, was? Wie 4? Alter, was muss man denn
Englisch?
Machen für so viel 4?
Englisch?
Dein Englisch? Ich sag mal eine 4?
Nein, eine 3. Hey, alter Basti, eine was 3. greift doch jetzt nicht?
Entschuldige.
Mathematik?
Eine 3.
4. Scheiße, alter Basti, Mann, du bist nicht gut. Physik.
4.
Nein, da war ich ja interessiert. Da hatte ich eine 5.
Hast du einen Schulabschluss oder war das eher so, dass sie gesagt haben, komm, ihr nimm irgendwas, wir schreiben da was drauf? Und
nein, das war
alles
ja wirklich.
Gute für deine Karriere bei McDonald's, oder?
Das ist der Herr Schneider hat mir, also, das ist mein Lieblingslehrer gewesen und der dann auch viel später dann noch Rektor wurde, nachdem ich von der Schule gegangen bin. Er hat, das war doch der, wo ich dir mal erzählt habe, dass ich ihn überrascht habe bei dieser Feier. Und er hat immer zu mir gesagt, Özcan, du bist ein sehr intelligenter Junge, aber weißt du, mein Fokus war halt falsch. Und er hat gesagt, wenn ich diese Klasse nicht schaffe, dann würde ich ohne Abschluss von der Schule gehen und es würde mein Leben ruinieren. Deswegen hat er mir eine 4 gegeben. Ich hätte in Mathe eigentlich eine 5 gehabt, Alter.
Ich wollte gerade sagen, weil noch eine 5 wäre es nicht... Ne,
ja. Ja, deswegen, weil andere Fächer waren ja gut, zum Beispiel Chemie. Was denkst du da?
Eine 4.
Richtig.
Ich bin auf die Falle nicht reingefallen, Alter.
Biologie. Ja, Biologie.
Komm, eine 3.
Nein,
ein bisschen
das ist eine 4,
oder? Erzählen. Eine 4?
Ja, Mann.
Du hast nur in Erdkunde eine 3 gehabt.
Basti, das ist kein Witz. Ich schick dir das nachher. Und dann Sport?
1.
Nein, dachte ich eine 2.
Du hast keine 1 in Sport? Du bist doch Mr. Ich habe im Gym gearbeitet und ich habe gebrandet.
Ja,
du hast nicht mal eine 1 in Sport?
Nein, nicht mal da, ja. Ja. Musik?
Eine 4.
Nein, da hatte ich eine 2.
Eine 2? Okay.
Ja, und dann meine letzte Note, Natur und Technik?
3.
Das war eine 3. Ey, Bingo, das war jetzt richtig zum Abschluss nochmal.
Eine 2 in Sport, gell? Eine 2 in Musik.
Ja.
Also auf jeden Fall, das würde ich mir ausdrucken und aufhängen. Das ist
ja,
wirklich...
Das war
meine Güte, ey, Herr Schneider,
heftig,
vielen Dank,
gell?
Dass du deine Karriere...
Ey, ohne Witz, Mann.
Schule war nicht
ohne
für
Herr Schneider. Ohne Herr Schneider wäre ich am Arsch gewesen.
Bei mir war es ziemlich gut, so. Aber ich hatte
Abi?
Halt... Ja, ich hatte eine 5 in Mathe.
Aha.
Und eine 4 in Sport. Und ich glaube auch eine 4 in Physik.
Aber sonst
alles gut. Und
das
hat halt den Schnitt, ja, sonst alles gut, ja.
Aber ja, das war halt bei mir das Problem, Alter. Das war meine Breakdance-Zeit. Ich hatte auf alles Bock, nur nicht Schule. Schule war mir scheißegal, Alter. Ich bin echt in die Schule und ich wollte es nur noch absitzen. Ich so, Hausaufgaben, kein Bock. Ich bin einfach nach Hause gekommen ins Training oder Jugendhaus, abhängen mit den Leuten. Ich konnte das nicht. Das war für mich so Konzentration auch, die hat dann gefehlt. Später, als ich
ja,
dann
aber ich kann es auch verstehen,
war,
weil also Bock gemacht hat's ja auch nicht. Also ich kann mich nicht, ich kann mich an vielleicht 3 oder 4 Fächer oder Schulfächer erinnern, an denen ich Spaß hatte überhaupt mal oder überhaupt Spaß hatte. Die meisten Sachen waren einfach nur Folter, Digga. Oder so wusstest du, oh Gott, jetzt gleich Chemie, ey, jetzt wird wieder so langweilig, ey.
Ja, aber guck mal, Bro, als ich hier meine, guck mal, Sportschule, auf der Sportschule, als ich dann später war, Anatomie 1, Physiologie 1, Gesundheitsernährungslehre 1, Sportgeschichte 1.
Die, ja, die das meine ich, also ich habe jetzt ein bisschen drüber gelacht und so, aber genau, wenn du sagst, Schule müsste sich viel mehr daran orientieren, wo sind Begabungen, wo sind Interessen, das ist halt super wichtig. Und das interessiert in der Schule halt keinen. Du wirst irgendwo reingequetscht, du musst das unbedingt machen. Wir konnten ja dann noch Fächer abwählen und so, aber zum Beispiel, wenn ich an meinen Bio-Unterricht denke, Katastrophe, Alter. Biologie ist wirklich eins der spannendsten Fächer. Also
absolut.
Nur die Tierwelt, auch, wie spannend das ist, wie krass das ist, was Tiere können, was sie nicht können. Zum Beispiel sich mal hinzusetzen und zu sagen, warum ist keine Ahnung, ein Schnabeltier, ne, ein australisches Schnabeltier. Das ist ja auf so vielen, also als man das Schnabeltier entdeckt hat damals, beziehungsweise nicht entdeckt hat, sondern als man es nach Europa gebracht hat, haben die Leute nach den Nähten gesucht. Weil sie gedacht haben, da hat jemand ein Tier genommen oder mehrere Tiere genommen und zusammengenäht. Weil die Leute nicht glauben konnten, dass dieses Tier wirklich existiert. Das Schnabeltier ist, ich glaube, das einzige Säugetier, das giftig ist, das Eier legt, aber trotzdem die Jungen säugt, es hat aber keine Nippel, sondern der Milch tritt an der Haut aus und wird über das Fell absorbiert.
Was?
Das hat einen Nagel beziehungsweise einen Stachel auf der Rückseite seiner Hinterpfoten, der giftig ist, also wo wirklich sehr giftiges Gift austritt. Das Schnabeltier ist eins der absurdesten Tiere überhaupt. Absolut, also da passt nicht so, allein dass es Eier legt, ist kompletter Wahnsinn für ein Säugetier. Und das liegt halt, ist evolutionsbedingt, ne? Es kann sehr schlecht sehen, hat aber unglaubliche Sinne, wenn es ums Riechen geht unter Wasser und so. Ist total irre, das Tier. Wenn du dich da hinsetzt in der Klasse und dich zum Beispiel mal wirklich eine Woche mit dem Thema Schnabeltier auseinandersetzt, was das besonders macht, warum das evolutionär sich so entwickelt hat, warum dieses Tier Sachen kann, die andere Tiere nicht können, das ist halt total wahnsinnig. Ne, und aber sowas wurde nicht gemacht bei uns. Wir haben uns dann hingesetzt so, ja, ATP, der Motor des Muskels. Weißt du? Anstatt sich
halt
mit geilen Sachen auseinanderzusetzen.
Methodik und Didaktik, das ist einfach das Wichtigste beim Unterrichten. Wirklich. Wenn du da ein paar Stellschrauben änderst, dann ist für Kids dieses Interesse so gebackt und die haben so Bock drauf. Und man kann das so machen. Guck mal, auch Mathematik, Alter. Ich habe ja mit meinem Sohn, ich musste dem jetzt helfen bei den Hausaufgaben. Ich habe die Aufgaben gesehen, da hast du ja auch meine Schulnote gesehen. Und seitdem hatte ich auch kein Mathe mehr. Einmal noch, okay, Berufskolleg für Technik und Medien da, was ich danach noch gemacht habe. Da hatte ich noch Mathe, aber da hatte ich genauso wenig Bock. Aber dann habe ich das mit ChatGPT und ein paar YouTube-Videos, Alter, in 10 Minuten, ich weiß nicht, weil mein Interesse vielleicht geweckter war als damals, in 10 Minuten habe ich Sachen gelernt, die ich in 2 Schuljahren nicht geblickt habe.
Ja, weil es Bock gemacht hat. Das ist,
vielleicht, weil ich es auch wissen wollte.
Erkenntnis.
Ja, aber es war halt auch ganz, ganz anders erklärt, auch bildlicher erklärt, weil ich bin ein Typ, ich brauch's bildlich, weißt du? Aber in der Schule war es dann immer so, Tafel hier, okay, dann gehe ich nach Hause, dann waren es auf einmal andere Zahlen, dann habe ich es nicht mehr geblickt.
Ja, das ist bei mir auch so. Also auch Chemie zum Beispiel, ne? Also diese Hexagon-Quader, die irgendwie chemische Verbindungen darstellen. Ich weiß bis heute nicht, was das überhaupt heißt. Ich weiß, wenn du so weißt, wenn, keine Ahnung, irgendwie chemische Verbindungen, ich ich habe da stundenlang drauf gestarrt als Jugendlicher und darauf starren müssen, weil es war ja der Unterricht. Ich könnte nichts davon wiedergeben. Du musst dir vorstellen, ich habe hunderte Stunden meines Lebens Chemieunterricht gehabt und kann nichts. Nichts. Ja. Ich weiß nichts.
Ja, hätten die mit uns so, keine Ahnung, gesagt, so die Lehrerin, ey Leute, wir machen jetzt Crystal Meth. Weißt du?
Genau. Zum Beispiel.
Und wer das die reinste Form kochen kann von euch, der kriegt ein rotes Plus. Und wir ziehen mal durch. Und wessen Crystal am meisten ballert, der kriegt dann nochmal extra.
Den Jesse Pinkman Award. Und wer es schafft, genau, möglichst viele Leute abhängig zu machen,
ein T-Shirt
der
von
kommt
Walter
weiter.
White. Genau. das wäre, also es ist nur ein Vorschlag. Falls wir Lehrer haben, die Chemie unterrichten, ey, es ist nur ein Vorschlag, Leute. Man muss es danach nicht rauchen. Man kann es auch durch die Nase ziehen.
So. Ja, oder auch ins Essen mischen. Keine Kritik, nur eine Anregung. Und das war die neue Folge von Bratwurst und Baklava. Zu euch gebracht von Shinobi Özcan Kosa und seinem Sensei Basti Bielendorfer. Es war sehr schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Bitte spammt die Kommentare mit eurem Hass über mich voll. Ich wisch mir damit den Popo ab. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis ganz bald. Tschüss.